Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 24. Oktober, wenn ihr es zu hören bekommt, wie immer, dann einen Tag später. Wir blicken auf eine ereignisreiche Woche zurück. Ja, vor allem Donnerstag ist es extrem grün gewesen. Wir sind mal gespannt, was heute noch so passiert, aber freitags ist ja meistens eher so, dass es nicht ganz so gut war, zumindest so die letzten Freitage. Bleibt auf jeden Fall spannend, aber wir möchten ein kleines bisschen zurückblicken auf die Woche. Sind ja wieder viele interessante Zahlen gewesen, bevor es dann nächste Woche so richtig ans Eingemachte geht, wenn alle GAFAMs innerhalb von 2 Tagen ihre Zahlen für uns präsentieren. Wird auf jeden Fall eine sehr spannende Woche. Wir haben es auch schon angekündigt, wir werden definitiv auch mal live gehen, eventuell sogar an beiden Tagen. Ich meine, es ist Mittwoch und Donnerstag, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Ich schaue gerade noch mal genau. Ja, Mittwoch ist Microsoft, Alphabet und Meta mit dabei. Außerdem auch noch ServiceNow, Mercado Libre, Starbucks, KLA. Und am Donnerstag sind dann Apple und Amazon dran. Die bringen noch eine Striker, Coinbase, Strategy und Cloudflare mit. Monster Beverage auch mit dabei. Also wirklich extrem coole
Dienstag ist da
Abende.
auch was, oder Dienstag
Bitte?
ist doch normal? Dienstags ist doch auch normal immer was, oder?
Am Dienstag ist Visa, Booking, Mondelez am Abend und am Vormittag sind United Health, Novartis, Next Era, American Tower, UPS,
Okay.
PayPal,
Nicht,
Regeneron, also
naja, ist interessant, aber
einiges.
jetzt nicht für einen extra Livestream. Dann lass mal lieber schauen, dass wir Mittwoch und oder Donnerstag machen, ne? Das
Ja,
wäre.
genau. Also wir werden da mit Sicherheit für euch am Start sein. Aber wie gesagt, das ist natürlich erst nächste Woche. Jetzt wollen wir mal schauen. Diese Woche, es ist viel los gewesen. Wir machen so einen kurzen Überblick. Intel weiter auf dem Turnaround-Vormarsch. Sehr starke Performance und jetzt auch mit überraschend starken Zahlen. Eine leichte Enttäuschung gab es bei SAP die Woche. Die haben nämlich ein bisschen tiefer gestapelt. Aber die Aktie, die hat es nicht so ganz gejuckt tatsächlich. Wir haben ansonsten auch Kering mit dabei, mit einem kurzen Überblick. Unilever haben ihre Zahlen präsentiert. Es gibt News von Rheinmetall, von Hensoldt. Also wirklich sehr viele spannende Themen. Und wir wollen euch heute noch mal so ein bisschen erzählen, was wir so als nächstes geplant haben zu kaufen. Genau. Aber wie immer zu Beginn der Folge erstmal so ein bisschen einen allgemeinen Marktüberblick. Was ist aktuell los? Was beherrscht ansonsten so die Börsen? Ja, erzähl mal.
Genau, also ich würde mal sagen, der Dip wurde wieder gekauft vom, ja, ich sag mal, was haben wir heute? Genau, am Mittwoch, genau. Am Mittwoch gab es ja halt diesen größeren Dip, wo dann auch, ich hatte das geschrieben, wo dann auch wirklich einige Unternehmen, die gute Zahlen hatten, doch ziemlich heftig verprügelt wurden. GE Vernova war das zum Beispiel, Vertiv, ne, die machen ja hier Zulieferer für Rechenzentren, für die Kühlung, die waren vorbörslich mal 7% im Plus. Dann auf einmal 4, 5% im Minus waren das zeitweise. Ja, das waren dann schon so ein paar Warnzeichen. Dann war ja auch wieder die Meldung, ja, findet das Treffen zwischen Trump und Xi statt oder nicht? Dann hieß es ja wieder, nee, gibt doch keinen Grund. Es ist wirklich, also ein Kasperletheater. So langsam geht es einem auf den Senkel. Wobei man sagen muss, der Markt reagiert immer weniger drauf. Gestern dann, du hast gesagt, wieder deutlich grüner. Der Dow Jones und S&P 0,3 bzw. 0,58% der Plus. Nasdaq sogar 0,88%. Und während wir aufnehmen, gibt es nochmal einen Aufschlag von 0,45%. Und wir sind im Nasdaq 100 wieder auf Allzeithoch. Echt krass. Und jetzt heißt es, ja, der Trump ist ja dann nächste Woche auf Asienreise. Und im Rahmen dieser Asienreise trifft er, oh Wunder, den Hank Xi, ne? Und er hat jetzt schon gesagt, was wird die erste Frage sein hier mit dem Fentanyl, ne? Wie das sein kann, immer noch, dass da irgendwie die USA mit Fentanyl geflutet wird, und das läuft wohl über Venezuela und wird dann importiert in die USA, so hat er es zumindest gesagt. Und ja, aber was soll der Hexi dann darauf sagen? Der wird dann eh sagen, nee, stimmt nicht sozusagen, ne? Aber ja, dann wird natürlich das große andere Thema sein mit den seltenen Erden, Exportbeschränkungen Chinas. Und die USA haben jetzt auch gesagt, dass sie kritische Software nicht mehr exportieren wollen nach China, beziehungsweise sehr, sehr restriktiv. Also was auch immer das bedeutet, vielleicht oder wahrscheinlich ist das auch wieder nur ein Druckmittel einfach, dass man da einen guten Deal findet. Trump und auch andere aus der Regierung haben ja gesagt, sie rechnen jetzt doch eher damit, dass es dann einen Deal gibt, einen großen Deal. Ich weiß jetzt schon wieder, dass er sagt, oh, der Hexi ist ein Great Leader und es war ein tolles Gespräch und sowas in die Richtung. Ja? Aber ob dann dabei was rauskommt, ja, mal schauen. Ne? Also heute, wir sind jetzt wie gesagt erstmal positiv in den US-Futures. Was aber heute noch kommt, ne, wenn ihr das morgen hört, dann ist das natürlich schon draußen. Die Verbraucherpreise, die werden jetzt heute gemeldet. Ich glaube, die werden jetzt nachgeliefert. Wir haben ja immer noch den Shutdown. Und da wird erwartet, dass sie gegenüber dem Vormonat um 0,4% gestiegen sind, gegenüber dem Vorjahr um 2,9%. Und sollten die doch deutlich heißer als erwartet ausfallen, dann kann es natürlich einen Abverkauf am Markt geben, weil das so eine der wichtigsten Kennzahlen ist für die Fed. Ne? Also sind die Verbraucherpreise heißer als gedacht, dann ja, könnte es wieder weniger Hoffnung auf Zinssenkungen geben. Aber ich denke, die werden irgendwie im Rahmen ausfallen. Sollten sie deutlich drunter sein, könnte es natürlich auch nochmal eine weitere Rallye am US-Markt geben. Ja, das ist jetzt so aktuell die Story. Also Handelsstreitigkeiten auf der einen Seite und ja, jetzt heute nochmal die Verbraucherpreise. Ansonsten, wir hatten das ja schon gesagt, ne, also die Unternehmenszahlen aus den USA, die sind bisher jetzt einfach unterm Strich doch sehr gut, muss man einfach sagen. Das ist ja immer so, dass die Erwartungen von einem Großteil geschlagen wird. In dieser Berichtssaison sind sie sogar, glaube ich, noch mal mehr geschlagen als im Durchschnitt der Berichtssaison. Von daher kein Wunder, dass der US-Markt sich weiterhin so gut hält und eben nicht nur KI-Aktien, sondern auch bei anderen Unternehmen läuft es weiter recht gut. Ne? Wir werden jetzt T-Mobile US nicht extra besprechen. Die hatten gestern noch mal unter anderem Rekordzuwächse bei den Neuabonnenten. Die Aktie war dann trotzdem im Minus. Prognose wurde aber auch nochmal angehoben, aber das abgelaufene Quartal war etwas schlechter. Ich erwähne es nur, weil das natürlich auch immer dann direkte Auswirkungen hat auf die Deutsche Telekom-Aktie. Die war dann auch erst kurz hoch, dann runter, aber hat sich jetzt wieder eingependelt. Insgesamt sind ja so die Aktien aus dem Bereich der Mobilfunker eher so ein bisschen am Korrigieren, auch wenn es jetzt noch nicht dramatisch ist, aber von den Hochs sind sie so ein bisschen runtergekommen. Da gab es ja auch so ein bisschen die Sorge, nicht ganz zu Unrecht, dass dann irgendwann halt auch Starlink und Co. Konkurrenz werden könnte. Die wollen ja dann jetzt bald starten und ja, ich glaube, Elon Musk hatte für Ende nächsten Jahres da ein Chipset angekündigt, womit man dann ja auf der ganzen Welt mit einem Tarif telefonieren kann. Also das ist natürlich schon sehr spannend, aber ich denke trotzdem, es wird dann Kooperationen geben und so weiter. Man muss ja auch das Netz auslasten, deswegen, ja, es ist noch ein bisschen Zeit, aber die Zahlen waren auf jeden Fall auch ganz gut, genau.
Ja, und dann, ja, es gibt weiter wirklich sehr gute Nachrichten, so aus dem Bereich KI, Cloud, Rechenzentren und so weiter, denn gerade zwischen Google und Anthropic ist ein Mega-Deal verkündet worden und das, ja, unterstreicht doch nochmal so das, was wir immer gesagt haben, dass also Alphabet weiter hervorragend positioniert ist und sie haben es ja jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, dass also wer hier treu einfach an Bord geblieben ist, da eine tolle Rallye mitgemacht hat und dass die auch noch lange nicht zu Ende sein könnte, denn Anthropic erweitert die Partnerschaft mit der Google Cloud und erhält dadurch Zugang zu bis zu 1 Million spezialisierter KI-Chips von Google, ja. Also auf der Warte macht das Ganze natürlich schon mal Sinn. Die Kapazität, die soll da auf über 1 Gigabyte Rechenleistung hier dann insgesamt kommen. Und das ist insgesamt ein Deal im zweistelligen Milliardenbereich. Also wirklich wieder eine spektakuläre Nachricht. Wie gesagt, ich selber habe ja einen großen Depotanteil in Alphabet drin. Deswegen solltet ihr da auf meine Meinung sowieso nicht hören, weil ihr wisst natürlich, wenn wir das hier im Podcast erwähnen, wie stark da die Bewegung dann bei der Alphabet-Aktie sein wird. Die hat ja nur ein paar Billionen Market Cap, da kann man mit so ein paar Kleinanlegern, die sich zusammenrotten, natürlich schon mal ein bisschen was erreichen, haben wir auch zuletzt bei
Beyond Meat. Wenn alle ihre Beyond Meat Aktien verkaufen und jetzt in Alphabet eben, gehen,
haben wir ja bei Beyond Meat gesehen, wenn da der Flender einmal drin ist, was dann da möglich ist und kaum sagt er erst Short, schon rauscht die Aktie ab dann, also so einfach kann es manchmal am Markt gehen. Nee, wir dürfen das solche Sachen nicht zu Ding machen, weil nicht, dass ich dann auf einmal die BaFin dann melde oder so. Also ihr wisst, wie ihr das aufzunehmen habt, genau, ja.
Was noch kam, das hatten wir ganz vergessen, zu Google, ne, das ganze Thema Quantencomputer, da gab es übrigens auch die letzten Tage wieder sehr viel Verwirrung von wegen, die US-Regierung könnte sich an diesen ganzen Quantencomputerunternehmen beteiligen, an Rigetti und Co., das wurde dann aber wieder dementiert. Dann aber jetzt irgendwie doch, es gibt wohl Gespräche, keine Ahnung, aber IBM hatte ja auch wieder im Bereich Quanten zuletzt einige spannende Entwicklungen gezeigt. Und jetzt hat er auch, weil wir gerade bei Alphabet waren, Sundar Pichai hat das nochmal geteilt, dass man da wirklich krasse Fortschritte jetzt gemacht hat. Und er hatte gesagt, dieser Willow-Chip, der hat jetzt den ersten nachweisbaren Quantenvorteil erzielt. Willow führte den Algorithmus, den sie Quantum Echoes genannt haben, 13.000 Mal schneller aus als der beste klassische Algorithmus auf einem der schnellsten Supercomputer der Welt. Ja. Und da ging es irgendwie darum, dass er die Wechselwirkungen zwischen Atomen in einem Molekül mit Hilfe von Kernspinresonanz erklären kann. Und er ebnet den Weg für potenziell zukünftige Anwendungen in der Arzneimittelforschung und Materialwirtschaft. Also ja, das ist könnte ein Durchbruch sein. Und ich glaube, in einigen Jahren, haben sie gesagt, ist das dann auch praxistauglich irgendwie. Also da ist halt Alphabets, haben wir auch oft gesagt, die haben so eine Power und so viel Research in verschiedensten Bereichen. Und das Thema Quantencomputer, das kommt, glaube ich, doch schneller, als viele denken. Es hieß ja mal, es dauert noch 15 Jahre oder so, aber jetzt geht's doch rasend schnell bei einigen Unternehmen voran. Nicht nur IBM, ich glaube, Microsoft ist da ja auch aktiv. Ich glaube, Google ist da wirklich ganz weit vorne. Und dann gibt's natürlich diese ganzen kleinen, ich sag mal, Hotstocks, Rigetti, D-Wave, IonQ, wie sie alle heißen. Und ja, muss man auf jeden Fall auch weiter beobachten, ne? Das ist schon echt spannend.
Ja, und definitiv ein interessantes Thema. Genau, auch zu IBM gab es ja die Woche News und so. Das glaube ich auch einer der Gründe, weil es ist ja ein offenes Geheimnis, dass IBM schon sehr lange an Quantencomputern arbeitet, dass also jetzt die Aktie auch mal wieder so aus dem langjährigen Dornröschenschlaf erwacht ist. Die ist ja die letzten ein, zwei Jahre wirklich sehr gut gelaufen, nachdem sie ja so quasi, ich glaube, fast ein Jahrzehnt oder so, also wirklich gar nicht sich bewegt hatte. Aber gerade auch solche Themen, die wirken gerade wieder sehr stark an der Börse, hat man, wie gesagt, du hast ja gerade so die Kleinen erwähnt, D-Wave Quantum oder so, es ist ja absurd, wie die teilweise gelaufen sind. So große Unternehmen wie IBM, die kannst du natürlich nicht in dem Umfang dann bewegen und noch sieht man halt auch nichts in den Zahlen oder nicht viel, aber das könnte eines so dieser nächsten ganz großen Themen dann werden, oder ich bin mir recht sicher, das wird eines der nächsten großen Themen, aber man muss auch vorsichtig sein, das ist für mich so ein bisschen so aktuell so die Phase, wie wir es vor so in der Corona-Zeit mit Genomik dann hatten, da wurden ja mal so diese ganzen Genomikbuden enorm hochgezockt und dann hast du halt länger mal wirklich gar nichts mehr davon gehört und das Problem könnte jetzt auch mit den Quantencomputern so sein, ich glaube, das wird noch sehr, also es wird noch einige Jahre dauern, bis man da überhaupt mal irgendwie gute Umsätze sieht, geschweige denn, dass man da mal so viel Geld verdient. Da fühle ich mich halt einfach mit so Unternehmen wie Alphabet, selbst mit IBM würde ich mich da wohler fühlen, wie mit diesen kleinen Unternehmen, weil irgendwann, weil jetzt sagen, ja, jetzt ist es der Hype und so und dann dauert es aber halt, also die nächsten Quartale wirst du dann nicht so viel sehen dann einfach, was so dann ergebnistechnisch dabei rumkommt und das ist dann oft das Problem bei diesen Unternehmen, dass die dann eben irgendwann wieder wirklich ins Bodenlose abstürzen und man dann so als Anleger so ein bisschen in die Röhre dann halt einfach schaut. Deswegen decke ich sowas halt lieber mit einer Alphabet dann ab, weil ich weiß, hey, das kann alles kommen, die haben genug Zeit, die müssen nichts überstürzen, so wie es halt kleinere Unternehmen dann halt machen müssen. Ja, und das ist dann immer so ein bisschen das Problem bei der Geschichte, genau. Bevor wir weitermachen, noch eine kurze Werbeunterbrechung und Dankeschön an Now für das Sponsoring dieses Videos. Wir haben ja Now schon einige Male vorgestellt gehabt. Das ist die größte App in Deutschland, was Private Markets angeht. Die arbeiten mit 11 großen Partnern wie Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas und vielen mehr zusammen. Und sie selber sind hier einer der interessantesten Player am Markt und unterscheiden sich dann auch eben von vielen anderen. Sie sind also kein klassischer Broker, sondern die haben wirklich so ihren ganz starken Fokus auf diese Private Markets dann. Also da gibt es eine strenge Kuration durch Profis, die vor allem halt eben auch Family Office Erfahrung haben. Wir hatten ja auch schon mal den Co-Founder, den Robin hier bei uns zu Gast, der nicht nur sich, sondern eben auch Now mal so ein bisschen näher vorgestellt hat. Und da habt ihr die Möglichkeit, in wirklich umfangreiche und bis vor kurzem halt eben noch schwer zugängliche Investmentmöglichkeiten zu investieren. Da könnt ihr in Private Equity, Venture Capital, in Private Debt, Hedgefonds, Geldmarktfonds, Aktienanleihen investieren. Und das Ganze bekommt ihr schon eben zu einem Zugang ab einem Euro, den ihr hier also investieren könnt. Also da habt ihr wirklich sehr umfangreiche Möglichkeiten. Das ist nicht mehr so, wie es früher dann der Fall war, dass du da, was weiß ich, wie für einen fünfstelligen oder teilweise sechsstellige Beträge mitbringen musst. InvestNow schafft euch diesen Zugang dann eben schon wirklich für den ganz normalen Kleinanleger, so wie, jetzt nicht wieder Michael, aber wie ich und alle anderen Zuschauer dann. Und ist wirklich eine coole Sache. Und außerdem, wenn ihr euch das Ganze mal anschauen wollt, wenn ihr jetzt bei InvestNow euch ein Depot eröffnet, bekommt ihr ein 50-Euro-Anteil an einem Venture Capital Fonds dann umsonst. Das bekommt ihr dann eingebucht. Also wirklich eine coole Sache. Deswegen schaut euch InvestNow gerne mal an. Wir verlinken es euch unten in die Videobeschreibung oder in die Shownotes, je nachdem, auf welcher Plattform ihr bei uns mit am Start seid, und damit dann auch wieder Werbung Ende. Genau. Jetzt gucken wir mal, was ansonsten so die Woche los war. SAP habe ich ja vorher bereits erwähnt. Michael hat die meisten so ein bisschen mehr im Blick. Mhm. Erzähl uns doch mal, was ist jetzt da los gewesen? Also ich habe mir die Zahlen angeschaut und so. Sie sind jetzt vor allem so, was die Cloud-Umsätze angeht, ein bisschen vorsichtiger gewesen. Also sie sagen, sie werden eher so am unteren Ende der Guidance rauskommen. Aber die Aktie an sich, die hat eigentlich erstmal gar nicht so negativ reagiert. Also eigentlich sogar eher positiv. Wie siehst du SAP aktuell, weil sie ja bewertungstechnisch auch ja eher wie ein amerikanisches Unternehmen weiterhin bewertet ist?
Ja, die sind ja auch in den USA gelistet. Ne? Die kamen nachbörslich, die Zahlen, dann ist aber erst runter, dann haben sie sich gefangen und gestern war sie dann schon teilweise ein bisschen schwächer, ist aber dann ins Plus gedreht nachmittags. Ne? Also da wurde dann der Dip recht ordentlich gekauft und ich muss sagen, also die Zahlen an sich waren bis auf diesen einen Schönheitsfehler schon gut gewesen. Ne? Bei den Cloud-Umsätzen wurde ein ganz bisschen mehr erwartet. Ne? Es waren 5,29 Milliarden gegenüber dem Vorjahr, da waren es aber nur 4,35 Milliarden, also wirklich hohes zweistelliges Wachstum. Und die Prognose lag halt bei 5,31, also ist wirklich minimal verfehlt. Es liegt aber vor allen Dingen auch daran, dass es einen großen Gegenwind gab durch Währungseffekte. Deswegen hat man jetzt auch den Ausblick bei den Erlösen aufs untere Ende der Bandbreite konkretisiert. Ne? Das ist das Negative, aber man hat gleichzeitig beim bereinigten EBIT gesagt, jetzt wird es das obere Ende der Spanne, und auch beim Free Cashflow sagt man jetzt 8 bis 8,2 Milliarden. Vorher hat man gesagt 8 Milliarden. Also da läuft es sogar besser. Und wieso hat sich die Aktie dann doch ganz gut gefangen? Es gab dann den Call und der klang laut Analysten, ich habe es jetzt nicht selbst gehört, doch deutlich positiver als der letzte Call, was so die Pipeline angeht, wie das weitere Wachstum aussehen wird. Und das hatte das Management auch bestätigt, weil er hatte einen Analyst gefragt. Sie klingen ja viel optimistischer. Hat er gesagt, ja, wir sind sehr zuversichtlich jetzt auch fürs vierte Quartal. Und der Gesamtumsatz soll sich laut CFO bis 2027 sogar weiter beschleunigen. Also von daher sieht das alles gar nicht so schlecht aus. Ihr könnt auch bei uns auf goldesel.de, wer möchte, gibt einfach dann SAP mal ein und dann kann man sich auch den Earnings Call, die wichtigsten Punkte, die Zusammenfassung so ein bisschen durchlesen. Da kriegt man einen ganz guten Eindruck davon, wie es gelaufen ist. Also ja, hohes zweistelliges Wachstum in der trotzdem in der Cloud. Ne? Man muss immer ein bisschen gucken, ne? Was sind die Erwartungen und wie ist es dann wirklich? Okay, ne? Ob das verfehlt wird oder nicht. Aber das Wachstum an sich ist schon sehr stark gewesen. Und der Backlog year over year ist auch um 27% gewachsen. Der Q3-Umsatz ist um knapp 22% gewachsen. Also sieht alles nicht schlecht aus. Und CEO Christian Klein sagt, die Pipeline für das vierte Quartal macht uns sehr zuversichtlich. Der um 27% gestiegene Backlog ist ein klares Indiz für die starke Nachfrage nach unserem Portfolio. Also ja, ich fand die Zahlen, wie gesagt, gut. Die Aktie ist natürlich auch hoch bewertet, aber von dieser Angst, dass jetzt KI da krass dafür sorgt, dass die Leute da anderweitig ihr Geld in Software investieren oder das alles mit ChatGPT machen, das sieht man halt einfach noch gar nicht. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass man das in den nächsten Quartalen sieht. Ich hatte ja gesagt, Salesforce hat ja auch jetzt einen guten Ausblick für die nächsten Jahre gezeigt, möchte wieder zweistellig wachsen, und auch bei SAP sieht das weiterhin gar nicht schlecht aus. Deswegen, also ich fand die Zahlen unterm Strich doch ganz gut und denke auch, die Aktie wird sich fangen.
Ja, bin ich auch mal gespannt. Wir werden die Lage bei SAP weiter für euch verfolgen. Ja, eine Aktie, die ja auch lange Zeit eines der Sorgenkinder war, ist Kering gewesen. Die haben wir jetzt mal mit reingenommen. Die sind ja die letzten Wochen, wenige Monate sehr, sehr stark gelaufen und haben jetzt ihre Zahlen präsentiert. Wobei ich da sagen muss, also so wirklich Grund für Luftsprünge gibt's jetzt da noch nicht so wirklich. Aber wie es halt so bei diesen zerbombten Werten dann eben ist, ja, da reichen schon so, also wenn du die niedrige Messlatte nicht gerade nochmal so im Stehen unterläufst sozusagen, dann reicht es in der Regel schon und so ist es jetzt auch bei Kering der Fall gewesen, denn die Zahlen sind nicht so schlecht gewesen, wie man sie erwartet hat und das hat dann ja für weiter Turnaround-Stimmung hier dann gesorgt. Zusätzlich sorgt auch gerade so ein bisschen für Fantasy, dass sie ja die Beauty-Sparte an L'Oreal verkaufen möchten und an sich, ja, also ich muss sagen, ich fand es jetzt noch nicht so spektakulär, die Zahlen, also gerade auch Gucci ist weiterhin zweistellig geschrumpft dann hier, aber insgesamt, ja, wir hatten 3,4 Milliarden, also der Reported Change, der lag immer noch bei minus 10%, aber man hatte halt doch noch mit deutlich schlechteren Zahlen gerechnet und man hat dann eben das insgesamt auch so weiterhin als so eine Art Erholungssignal dann im Luxussektor gesehen. Wir haben gesehen, LVMH ist ja sehr stark gelaufen, beispielsweise die letzten Tage und Wochen. Ich selbst bin ja auch vor wenigen Tagen beispielsweise bei Ferrari eingestiegen als Luxuskonzern, weil ich mir da weiterhin einiges an Erholung wieder verspreche. Und man muss sagen, Luxus ist weiterhin auf dem Vormarsch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da noch so eine Jahresendrallye dann bei einigen Titeln kommt, weil viele da ja doch wirklich sehr schlecht gelaufen sind. Ich weiß nicht, wie siehst du noch aktuell das Thema so Luxus oder auch Kering? Ich weiß nicht, ja.
Kering habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht direkt angeschaut, aber es zeichnet sich ja bei vielen Unternehmen ab, dass wir, glaube ich, die Talsohle so langsam gefunden haben. Hat man ja auch bei LVMH gesehen, deswegen, ja, sieht ganz gut aus, dass 2026 wieder Wachstum kommen könnte. Du hast gesagt, also sobald ja so ein bisschen Hoffnung reinkommt, die Zahlen nicht mehr so schlimm wie erwartet sind, dann springen halt auch Aktien direkt deutlich an. Das hat man ja auch bei LVMH gesehen, ne? Ich meine, LVMH, die Zahlen waren ja besser als erwartet, aber es waren am Ende, glaube ich, auch nur 1% Wachstum. Ja, aber es wurde eine Schrumpfung erwartet. Und die Aktie ist ja trotzdem, hat sich ja schon echt richtig schön erholt von den Tiefs. Aber die Hoffnung ist da, dass sich das Wachstum wieder beschleunigt. Deswegen, ja, also das hat ja auch die Deutsche Bank gesagt, jetzt so langsam in den Luxussektor wieder einsteigen, bevor es zu spät ist, weil 2026 wird alles besser, so ungefähr. Also ja, da bin ich mal gespannt. Wäre schön, LVMH habe ich ja auch selbst im Depot. Ich glaube ja, du auch.
Aber man muss sagen, genau, ja, also die Anzeichen sind wirklich da und so langsam wird es auch immer realistischer, dass diese Aussagen auch korrekt sind, wie ich finde, weil man hat auch bei LVMH klar die Erholungen gesehen, auch in den wichtigen Sektoren und es zeigt sich halt eben auch bei anderen Konzernen. Deswegen könnte ich mir das wirklich sehr gut vorstellen, dass wir da 2026 wieder ein gutes Wachstum bei einigen dieser Unternehmen dann sehen werden, genau. Die nächsten Zahlen, Intel, ja, Intel war ja über viele Jahre, also so kurz nach Corona, also nach dem Corona-Beginn, da ging es noch einmal so kurz nach oben ergebnistechnisch, weil sich alle so mit den Computern und so eingedeckt haben, aber danach folgte ein wirklich bodenloser Absturz und nun muss man sagen, die letzten Monate haben sie zu den ganz großen Gewinnern gehört, also sie haben in kurzer Zeit über 70-80% Kursperformance gemacht und diesmal muss man auch sagen, dass sie jetzt das erste Mal auch wirklich wieder Zahlen hatten, wo man sagen kann, da gibt's mal so wieder so einen Hoffnungsschimmer. Ja, die Umsätze, ja, 3% plus, das ist jetzt natürlich aufgrund der niedrigen Vorgabe noch nicht so umfangreich gewesen. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, beispielsweise die Gross Margin, die ist um 23 Punkte nach oben gegangen. Und man muss halt einfach sagen, ja, das ist ein verdammt niedriges Niveau, wo sie hergekommen sind. Aber ich bin mir sicher, vor einigen Monaten hätten das ihnen viele eben noch nicht zugetraut. Dann, ja, also man kann schon sagen, das sieht an der einen oder anderen Ecke schon wirklich gut aus. Sie haben auch wieder sehr viel Geld verdient im Gegensatz zum Vorjahr, wo es ja hohe Verluste gegeben hat, also 4,1 Milliarden Gewinn, im Vorjahr 16 Milliarden Minus. Also es sieht schon nicht so schlecht aktuell aus. Also man hat eben auch gesehen, ja, es zeigt vielleicht auch so ein bisschen seine Wirkung, dass er Nvidia investiert hat, die US-Regierung und so weiter. Also Intel könnte noch weiter so ein bisschen diese Turnaround-Story dann spielen. Die Frage ist natürlich nur, ja, wo das Ganze so langfristig dann halt oder selbst mittelfristig hingehen wird. Da fehlt mir halt immer noch so ein bisschen diese Fantasie, ob jetzt wirklich nur diese Partnerschaft mit Nvidia dann schon reicht. Das bleibt jetzt halt abzuwarten aktuell. Aber operativ sieht jetzt zumindest deutlichst besser aus, als es noch vor einigen Monaten der Fall war.
Ja, ist wieder ein klassisches Beispiel, ne? Es ist deutlich besser, als die Erwartungen waren, vor allen Dingen beim Ergebnis. Aber wenn man mal sieht, dass jedes Unternehmen im Chipsektor halt zweistellig wächst, hoch zweistellig, und dann 3% Umsatzwachstum bei, ich glaube, Datacenter sogar ein kleiner Rückgang, ist es natürlich trotzdem bitter. Aber ja, wenn die Erwartungshaltung halt so niedrig ist, dann ist es natürlich trotzdem klar, dass die Aktie steigt. Sie sagen ja sogar, es könnte jetzt Kapazitätsengpässe geben, ja, die sich bis ins nächste Jahr hineinziehen, weil ja die Nachfrage anzieht. Und auch natürlich sagt der neue CEO auch, wir stehen noch am Anfang der KI-Revolution, muss er natürlich sagen. Was natürlich schlimm wäre, wenn es jetzt wirklich so kommt, wie einige sagen, dass die KI-Bubble platzt oder dass mal die ein oder anderen Hyperscaler oder Meta auf die Bremse treten. Und wenn sie natürlich dann weniger Chips bestellen, dann kann dieses zarte Pflänzchen der Hoffnung bei Intel natürlich auch wieder schnell zusammenkippen. Aber Stand jetzt sieht es erstmal ganz gut aus und es ist krass, du hast gesagt, also die Aktie läuft ja jetzt, ich glaube auch dieses Jahr, deutlich besser als eine Nvidia. Die war noch im Januar bei unter $20, steht jetzt über $40 und eine Nvidia, da tut sich jetzt ja gut, sie ist auf dem Allzeithoch, aber ja, quält sich so langsam hoch. Ja, also gut, die ist natürlich im Vorfeld viel, viel stärker gestiegen, aber Stand jetzt, ne, bei Intel läuft der Turnaround, sind 200 Milliarden wert, also und was sind die ein Zwanzigstel von Nvidia nur noch wert? Ne? Es ist nur noch eine Pommesbude gegenüber Nvidia. Dabei waren sie noch vor einigen Jahren viel mehr wert als Nvidia. Ne? Aber ja, Glückwunsch, wer da an den Turnaround geglaubt hat, ne, bei Nvidia. Ich hatte nicht gedacht, dass die sich doch so schnell erholen, jetzt auch bei den Margen. Ne? Sieht ja echt nicht schlecht aus.
Ja, aber wie gesagt, es kommt jetzt dann halt auch drauf an, was jetzt dann so die nächsten Jahre halt präsentiert wird. Also da bin ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen skeptisch, aber wir bleiben für euch dran. Ja, Unilever, die haben ihre Prognose fürs Gesamtjahr bestätigt. Man hatte auch ungefähr die Analystenerwartung getroffen. Also das bereinigte Umsatzplus lag bei 3,9%. Nominal war es allerdings ein Rückgang von 3,5%. Sie hatten Volumenwachstum von 1,5%. Also man sieht, ja, so auch im Nahrungsmittelsektor so erste Anzeichen gibt es. Netflix Nestle hatte ja auch einen wirklich sehr starken Quartalsbericht, beziehungsweise dann auch eine sehr starke Kursbewegung nach oben. Also auch der Nahrungsmittelsektor lichten sich so langsam ein bisschen die schlechten Erwartungen und Ergebnisse. Aber ja, für mich persönlich bleibt jetzt Unilever irgendwie immer noch so ein Unternehmen. Ja, das bringt so mein Blut nicht in Wallung, um es jetzt mal so ein bisschen in der Richtung auszudrücken. Genau, ja. Welche Unternehmen eher so mein Blut in Wallung bringen? Ich habe da auch ein Video drüber auf meinem Kanal gebracht, das ich aktuell wieder geplant habe zuzuschlagen. Ich habe ja jetzt eben erst vor wenigen Tagen Ferrari neu ins Depot gelegt und möchte noch eine weitere neue Aktie ins Depot legen. Und da ist aktuell mein Blick auf S&P Global gefallen, die ich zum jetzigen Zeitpunkt nämlich tatsächlich recht günstig von der Bewertung her finde. Und ich bin darauf auch in meinem Video eingegangen. Es geht da weniger um das KGV, das ist nämlich weiterhin sehr hoch, das ist so im mittleren 30er Bereich, aber wenn man sich mal im Endeffekt, das Wichtigste für mich persönlich ist ja dann, was am Ende vom Tage übrig bleibt, und das ist dann eben so der Free Cashflow dann. Die Free Cashflow Yield von 3,5%, das schaffen aktuell die wenigsten Qualitätsunternehmen. Also ich habe da auch einen großen Vergleich gemacht, so mit einigen GAFAM-Werten, aber auch so mit ganz normalen Standardtiteln wie eine Cola habe ich mit reingenommen, eine Linde oder so, und die kommen da alle teilweise nicht mal in die Nähe von diesen 3,5%, weshalb ich sie zum jetzigen Zeitpunkt durchaus günstig finde. Sie sind noch gerade auf dem Niveau von vor über 3 Jahren, und die Aussichten, die bleiben weiter sehr stark, vor allem halt eben auch, da sie mittlerweile breiter diversifiziert sind als nur ihre Ratings. Sie stellen ja auch die Indizes zusammen. Ich weiß, jetzt kommt wieder Mindblowing, aber S&P 500, S&P Global, ja, könnte man sich so ein bisschen zusammenreimen, aber wenn man darüber natürlich nicht so nachdenkt, das ist das Gleiche wie MSCI World, MSCI Inc., ich weiß, mindblowing bei den meisten jetzt, ja.
Ja, aber war beide dann nicht so gut, ne? Weil MSCI, die hat nämlich auch ganz gute Zahlen. Die Aktie, da tut sich auch nicht so viel. Das ist ja auch im Verhältnis dann eher günstiger geworden, oder? Was hältst du davon?
Ja, ich finde beide aktuell sehr interessant. Ich selbst habe ja MSCI schon im Depot. Ich habe sie aber damals eben wirklich so in diesem ganz krassen Dip, den sie damals hatten, gekauft, weshalb es bei mir jetzt also nicht irgendwie Panik oder sonst irgendwas herrscht. Sie hatte sich danach ja gut erholt, dann wieder mal ein bisschen runtergelaufen. Das sind wirklich so Werte, wo ich mir gar keine Sorgen mache, weil da die Burggräben so tief oder so weit sind, je nachdem in welche Richtung man sieht, und die operativ so stark aufgestellt sind, und gerade auch eine S&P Global, wenn man da mal schaut, die Ratingagenturen, das sind so starke Geschäftsmodelle. Wir haben es auch schon öfters darüber gehabt, dass Warren Buffett Moody's ganz lange im Depot hat. Ich finde aber S&P Global tatsächlich ein Stück weit interessanter, weil die breiter diversifiziert sind, so als Datenlieferant. Die liefern beispielsweise auch für die Automobilindustrie Daten, die haben also eine eigene Mobility-Sparte, dann haben sie ja, ich glaube, es war 2022 oder 21 IHS Market übernommen, was sie dann auf Anhieb zu einem der größten Datenlieferanten gemacht hat. Und das sind einfach Unternehmen, die verdienen unfassbar viel Geld und werden auch in den nächsten Jahren oder teilweise sogar Jahrzehnte weiterhin sehr viel Geld verdienen. Und bin ich mir relativ sicher, dass da auf lange Sicht hingesehen die Aktie sich recht gut entwickeln wird, weshalb ich nun da tatsächlich sehr stark mit dem Gedanken mich angefreundet habe, auch sie bei mir ins Depot zu legen. Zusätzlich zu einem Nachkauf bei LVMH. Auch das ist bei mir noch immer ein Thema, weil ich auch glaube, dass auch die Turnaround-Story noch lange nicht zu Ende erzählt ist. Die Anzeichen, wie gesagt, verdichten sich weiter, dass es sehr gut aussieht, und das sind so meine geplanten Käufe zum aktuellen Zeitpunkt. Wie sieht's bei dir aus, gerade auch so mit Hinblick vielleicht auch mal so auf die Berichtssaison nächste Woche, wo ja wirklich viele spannende Zahlen sind? Gibt's da so ein, zwei Werte oder drei oder vier oder fünf, wo du so ganz genau auch mal so auf die Ergebnisse noch hinschaust?
Genau, ich warte mal jetzt noch nächste Woche ab. Nächste Woche kommen ja ganz, ganz viele Unternehmen, sowohl in den USA, aber auch in Deutschland geht's so richtig los und in Europa. Deswegen warte ich dort mal ab. Aber sowas wie MSCI, das fände ich auf jeden Fall auch interessant. T-Mobile US hatte gestern gemeldet, die Zahlen waren eigentlich gut, die Prognose wurde angehoben. Wie gesagt, die Aktie ist trotzdem jetzt auch eher am Bröckeln. Ich habe da schon eine recht große Position. Ich muss mal überlegen, ob ich vielleicht dort nochmal ein bisschen aufstocke, weil ich denke, die Aussichten sind weiter sehr gut dort. Und ja, ansonsten genau, ich warte mal ab, habe einiges an Cash an der Seitenlinie und werde dann wahrscheinlich aber auch wirklich dann in den nächsten Wochen einige Käufe tätigen. Da bin ich mir relativ sicher. Genau, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, was da noch kam gestern Abend. Interessiert ja auch viele, weil das so eine der beliebtesten Aktien jetzt ist bei den Privatanlegern. Der Defense-Konzern Hensoldt hat gestern Abend noch Zahlen gemeldet. Auch dort Licht und Schatten, wobei man schon sagen muss, eher mehr Licht, ne? Denn man hat jetzt die Book-to-Bill-Ratio deutlich angehoben. Also das, was an Auftragseingang reinkommt im Verhältnis zu dem, was man abarbeitet, von bisher 1,2 auf jetzt 1,6 bis 1,9%, also 1,9-fache des Umsatzes angehoben. Also es kommen jetzt doch sehr viele Aufträge rein. Die machen ja, glaube ich, unter anderem so ganz viele Sensoren im Bereich Flugzeuge, aber auch in anderen Bereichen. Und da scheint die Nachfrage jetzt doch deutlich anzuziehen. Und man hat jetzt auch noch die bereinigte EBITDA-Marge angehoben von 16% auf 18%, nee, von 18% auf 18% oder höher, also so ein bisschen angehoben. Aber was nicht so geil ist, der Umsatz, hatte man vorher gesagt 2,5 bis 2,6 Milliarden, jetzt sagt man 2,5 Milliarden. Also dieses Jahr wird am unteren Ende sein beim Umsatz, aber dann mit diesem hohen Auftragsbestand, man baut die Kapazitäten, glaube ich, ziemlich stark aus, wird es nächstes Jahr sehr gut laufen. Ja, und noch ist es ja so, der Krieg Russland-Ukraine läuft weiter und dementsprechend bleibt der Bedarf der Bundeswehr, die wollen ja extrem viel investieren, bleibt sehr hoch. Und es gibt auch im Handelsblatt ein langes Interview mit dem Rheinmetall-CEO Armin Pappenberger. Armin Pappenberger. Und der sagt, sie rechnen jetzt in den nächsten Jahren noch mit sehr, sehr großen Aufträgen. Also die Bundesregierung könnte Pappenberger zufolge noch in diesem Jahr Aufträge in einem Gesamtwert von 20 Milliarden Euro vergeben. Bis Mitte nächsten Jahres dürften es 40 Milliarden Euro sein. Hinzu kämen internationale Aufträge und man steht wohl kurz davor, einen Auftrag hier für so Beobachtungssatelliten zu bekommen. Der Auftrag soll auch 3 Milliarden schwer sein. Also ja, da sieht's unterm Strich bei Rheinmetall weiter gut aus, wenn man dem CEO glauben kann. Aber ne, ich habe es ja oft gesagt, das Ding ist natürlich, wenn der Krieg doch enden sollte, dann sagt selbst Pappberger, da kann es sein halt, dass der Aktienkurs mal kurz fällt, aber ändert ja nichts daran, dass die Munitionslager sehr leer sind und so weiter und man aufrüsten muss. Und die Aufträge sind dann natürlich auch schon zum Teil vergeben. Aber da bin ich mal gespannt, ne, ob dann wirklich die Aufträge weiterfließen, ob man dann erstmal wieder auf die Bremse tritt. Man kennt es ja, ne, dass dann irgendwie von der öffentlichen Hand doch alles wieder sehr, sehr zäh läuft. Aber sie haben ja jetzt schon einen Auftragsbestand von 65 Milliarden. Dann übernehmen sie ja diese Marinesparte der Lürssen Marine, das NVL heißen die, da kommen sie auf 70 Milliarden. Und bis Mitte nächsten Jahres sieht er das Potenzial für einen Auftragsbestand von 120 Milliarden. Und er selbst sagt ja, sie wollen dann im Jahr 2030 40 bis 50 Milliarden Umsatz machen bei einer Gewinnmarge von langfristig 20%. Also ja, das wäre natürlich krass. Ja, und sie verbreitern sich ja auch von hier reine Artillerieherstellung. Wir wollen dann im Satellitenbereich weitermachen. Ne? Wie gesagt, Werften und so weiter. Also ja, er sagt zumindest, ne, in den nächsten 20 bis 25 Jahren wird es sehr großes Misstrauen gegenüber Russland geben. Ne? Glaube ich zwar nicht und hoffe es auch nicht, ne, denn wenn das jetzt so ewig so weitergeht, oft ändern sich ja Sachen dann doch vielleicht immer schneller als gedacht. Aber ja, ich bin weder long noch short bei Rheinmetall, bei keinem Rüstungswert. Das ist sehr viel Positives eingepreist. Die Aussichten sind in Anführungszeichen leider oder wie man es nimmt, ne, ich meine, die sorgen dafür, dass Deutschland verteidigungsfähig ist, ist ja eigentlich auch positiv oder Abschreckungswirkung hat, aber bleibt ein spannendes oder das wichtigste Unternehmen für Deutschlands eigentlich, ne, kann man einfach nicht anders sagen, aber ja, werde das Interview mal lesen, ich glaube, das ist aber hinter der Paywall, ja, ist hinter der Paywall bei Rheinmetall, ist auf jeden Fall ganz lesenswert.
Genau, dann würde ich sagen, wir wünschen euch alle ein schönes Wochenende. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben für die Folge da zu lassen. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, wie werden die Zahlen nächste Woche? Und wie gesagt, sichert euch euer Venture Capital Anteil im Wert von 50 Euro bei InvestNow. Schaut euch die Plattform gerne an. Link unten, Videobeschreibung, angepinnter Kommentar, Shownotes, ihr wisst Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.